Der Sportmonat geht weiter und ich freue mich total drauf, denn heute ist eine ganz besondere Folge. Nicht nur, dass sie interdisziplinär ist, sondern in der Geschichte vom Podcast ist es heute das erste Mal, dass ein Mannschaftsarzt der Orthopädie zusammen mit seinem Kollegen aus einer Radiologie euch erzählt, was eigentlich so im Hintergrund eines Teams so abläuft und wie da der Austausch funktioniert. Freut euch auf eine ganz, ganz spezielle und ganz, ganz besondere Folge. Und ich kann euch nur sagen, es hat mir als Moderator total Spaß gemacht, diese zwei Personen bei mir zu Gast zu haben. Und ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß. Wenn es euch gefallen hat, schickt uns ein Like, schreibt uns einen Kommentar, folgt unseren Gästen. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge im Sportmonat.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision – Medizin im Gespräch mit Dr. T und Mr. F.
Was passiert, wenn im Sport aus voller Bewegung plötzlich völliger Stillstand wird? Wenn es zieht, blockiert oder der Muskel nicht mehr mitspielt? Dann entscheidet oft nicht der Körper, sondern die Medizin, und zwar schnell, präzise und gemeinsam. Heute nehmen wir euch mit dorthin, wo Sportmedizin keine graue Theorie ist, sondern Realität im Moment, wo Entscheidungen unter Druck getroffen werden müssen und wo Vertrauen die Grundlage ist zwischen Ärztinnen und Ärzten, Diagnostik, Spielerinnen und Spieler und Trainerstab. Dr. Marc Treffs ist jemand, der diese Realität lebt. Als Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie, Sportmedizin und Chirotherapie und vor allem als Mannschaftsarzt der deutschen U21-Nationalmannschaft. Nach seinem Studium an der LMU mit Promotion Magna Cum Laude folgten Stationen an renommierten Kliniken, darunter das Klinikum Bogenhausen, das Vinzentinum Augsburg und die Klinik Dr. Rinnecker. Er war ärztlicher Begleiter der Olympiamannschaft Fußball in Tokio und ist inzwischen Inhaber der Praxis 12 in München. Dieses Jahr Vize-Europameister mit der U21. Und auch, wenn er nach dem Finale wohl der traurigste Mensch im Stadion war, stolz war er trotzdem. Stolz auf das Team, auf das medizinische Miteinander, auf das, was viele auf der Tribüne als perfekte Teamchemie bezeichnet haben. Nicht nur auf dem Platz, sondern hinter den Kulissen. Und genau da ist er zu Hause. Patienten schätzen ihn für seine Ruhe, seine Kompetenz, aber auch für das, was oft fehlt im Medizinbetrieb. Er macht es einfach. Er hört zu. Er übernimmt, er kümmert sich, damit Genesung nicht kompliziert wird, sondern machbar. An seiner Seite heute Professor Dr. Marc Regier, Radiologe, einer der führenden Spezialisten für MRT- und CT-Diagnostik des Bewegungsapparates, langjähriger Leiter der Bildgebung beim Hamburger SV, heute Gesellschafter der Radiologie München. Er hat in Hamburg studiert, sein praktisches Jahr in Deutschland und Spanien unter der Leitung von Professor Dr. Ramon Gutert, Chief of Medical Staff des FC Barcelona, durchgeführt und war von 2011 bis 2018 Leiter der Sektion Musculoskeletale Radiologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Seine IMR-Intensivkurse sind regelmäßig ausgebucht und wer dabei war, sagt, er ist fachlich brillant, aber vor allem menschlich. Kolleginnen und Kollegen beschreiben ihn als fair, zugewandt und unterstützend. Zitat: Er hat mich einfach gefördert, ohne Gegenleistung. Oder: Er erklärt in Ruhe, worauf es wirklich ankommt. Seine Bilder sind verständlich und seine Haltung auch. Wenn er nicht gerade Vorträge lehrt oder diagnostiziert, ist er Familienvater und wird regelmäßig von seiner englischen Bulldogge in Bewegung gehalten. Und manchmal, da taucht auch ein Bild auf, zum Beispiel von ihm mit einem jungen Basketballspieler aufgenommen, einen Tag nach dessen EM-Titel. Und plötzlich wird sichtbar, was sein Beruf bedeutet. Nicht nur sehen, sondern begleiten. Heute sprechen wir über Adduktorenrisse, EM-Momente, Bildgebung und Prävention, aber vor allem über das, was beide verbindet, Medizin mit Haltung. Willkommen zu einer besonderen Folge zwischen Schulmedizin und Sportplatz, zwischen Verantwortung und Vertrauen. Willkommen bei Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Mission. Unsere Gäste schauen schon auf die Uhr, weil es ist tatsächlich das längste Intro, das wir je gehabt haben. Hallo Marc Treffs, hallo Marc Ligier.
Hallo Flo, grüße dich.
Servus.
Also wir müssen aufgrund der Vornamen heute ein bisschen jonglieren. Das schon mal vorab für unsere Zuhörerinnen und Zuhörerinnen. Wir werden immer wieder die Vornamen mit dem Nachnamen bei den Fragestellungen mit ansprechen, so dass es für alle am einfachsten ist. Auf jeden Fall freue ich mich heute, weil es tatsächlich ein großer, großer Traum immer war von mir, eine interdisziplinäre Folge zu machen. Und wir haben heute Premiere. Es ist die erste interdisziplinäre Folge und dann auch noch im Sportmonat. Sensationell. Wir fangen erstmal ganz entspannt an. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die seit Anfang an zuhören, die kennen das. Wie seid ihr denn zu euren Fachrichtungen gekommen? Und wir fangen mal mit Marc Regier an. Wie kam es denn zur Radiologie?
Ich bin Radiologe, da hast du recht. Und wie so häufig im Leben ist das nicht immer alles vorab geplant. Gell? Ich meine, wir beide machen denselben Studiengang und haben wahrscheinlich ein Ziel. Ich weiß nicht, ob du Unfallchirurg und Orthopäde werden wolltest. Das wollte ich ursprünglich nämlich mal werden und war da so ein bisschen familiär geprägt. Mein Vater war Unfallchirurg und Orthopäde und deswegen war bei mir die Neugier groß, das auch zu machen. Und ja, wie es dann häufig so ist, im Studium kommt man an gewisse Personen, die man dann kennenlernt, die schon weiter sind. In dem Fall war es ein damaliger junger Assistenzarzt in der Radiologie und man nimmt sich so seine Vorbilder. Und dann habe ich das Glück gehabt, in einer wahnsinnig gut organisierten Abteilung in der Radiologie am UKE in Hamburg eine Doktorarbeit machen zu dürfen. Und dann lernt man Dinge kennen, die man vorab gar nicht so kannte. Und plötzlich war die Neugier geweckt. Und vor allem habe ich mich in dem Team von echt tollen Leuten so wohl gefühlt, dass ich da geblieben bin. Und zack, habe ich das Glück gehabt, Radiologe werden zu dürfen.
Also ich bin echt total froh, dass du das jetzt so sagst, dass es tatsächlich die Frage war, Orthopädie, Unfallchirurgie oder Radiologie dann am Ende. Der Kollege von dir hat ja schon bekannt gegeben, er wollte eigentlich gar nicht Radiologe werden, sondern er wollte eigentlich was ganz anderes werden. Das haben wir tatsächlich in unseren Folgen schon 5-6 Mal gehabt, dass Ärzte irgendwie in die Finanzdienstleistung oder also Banker, IT-Leute waren jetzt alle schon dabei. Marc Drefz, wie kam es denn bei dir dazu?
Das ist eine gute Frage. Also ich komme nicht aus einem Medizinerhaushalt. Damit war ich schon mal während dem Studium in der Minorität. Ich bin tatsächlich sogar der Einzige, der bei uns Abitur hat. Deswegen war das nicht vorgezeichnet. Es hat mich aber immer wahnsinnig interessiert, sowohl der Sportbereich als auch die Medizin. Und aus diesem Grund habe ich dann entschieden, Medizin zu machen. Auch ehrlicherweise entgegen einiger Stimmen. Bin im Nachhinein sehr, sehr dankbar, dass ich es gemacht habe und wusste am Anfang auf jeden Fall, dass es irgendwas werden sollte, was auch vielleicht ein operatives Fach letztendlich ist. Muss ich jetzt gleich drüber schmunzeln, weil ich ja jetzt nicht mehr operativ tätig bin. Wollte aber auch am Anfang nicht zwangsläufig Orthopädie machen, sondern hatte gedacht, Mensch, ich würde gerne so eine feine Chirurgie machen, irgendwie sowas, plastische Chirurgie, also mit rekonstruieren und vielleicht auch irgendwie in die Forschung gehen. Hat sich aber immer mehr rauskristallisiert, dass ich gerne auch was machen wollen würde, wo ich vielleicht nicht unbedingt an ein großes Zentrum gebunden bin. Also Zentrum im Sinne von, ich muss jetzt an einer großen Klinik bleiben, sondern ich möchte es vielleicht auch irgendwie in der Praxis machen, vielleicht auch irgendwie, wenn es möglich ist, weil ich gerne unterwegs bin, vielleicht auch von unterwegs machen. Hab dann auch jemanden kennengelernt, der dann gesagt hat, Mensch, Orthopädie ist vielleicht auch nicht so schlecht. Und dadurch, dass ich schon immer einen großen Sportbezug hatte, ist es dann eben dazu gekommen und habe dann letztendlich mich dann in der Facharztausbildung dann auch dafür entschieden und bin jetzt sehr glücklich und sehr dankbar darüber, das zu machen.
Das ist auf jeden Fall auch ein sehr interessanter Weg und auch das freut mich immer mehr zu hören bei unseren Gästen, dass sie gar nicht aus Ärztefamilien kommen, weil das ja immer so früher typisch war, mein Vater war Arzt, Mutter war Ärztin oder so und gehen dann in die Medizin rein, ist auf jeden Fall interessant und freut mich auf jeden Fall sehr zu hören. Ist auch übrigens die aktuelle Tendenz in der Ludwig-Maximilian-Universität in München, dass wieder mehr Studierende aus nicht-ärztlichen Familien kommen. Marc Drefz, wir bleiben jetzt gleich mal bei dir.
Okay.
Du hast ja einen Sommer hinter dir, der nicht nur heiß war, sondern auch, wie ich finde, sehr, sehr erfolgreich. Du warst mit der U21 in der Slowakei bei der Europameisterschaft. Was war dein stärkster Moment und wie geht man medizinisch mit so einem Finaldruck um?
Also vielleicht muss man da dazu sagen, dass ich ja nicht nur in der Slowakei war. Das ist ja sozusagen die zweite Hälfte gewesen. Also beginnen tut es ja schon viel früher mit verschiedenen Qualifikationsspielen. Und ich bin unglaublich dankbar und es war eine unglaubliche 2 Jahre, die ich erleben durfte, weil es einfach eine ganz, ganz besondere Mannschaft war, die da zusammengeformt wurde von unserem Trainer. Und als ich dann im Mai sozusagen ins Trainingslager gefahren bin, da hat man es schon gespürt, dass es echt eine spezielle Truppe ist. Speziell nicht, weil irgendwie große Superstars dabei sind oder vielleicht Superstars daraus werden, sondern weil es einfach eine Truppe war. Also es war einfach ein richtig gutes Team. Und was es bedeutet, ein gutes Team zu haben, haben wir, glaube ich, jetzt auch bei der Europameisterschaft der Basketballer gesehen. Und Teamgedanke und jeder hängt sich für den anderen rein. Das war eben sehr, sehr hoch. Deswegen war es wirklich großartig, das zu sehen. So. Es ist immer so, dass es immer ein, während einer Europameisterschaft ist es ja immer sehr, sehr dicht alles, weil man kommt da an, dann muss man sich akklimatisieren, dann geht's sofort los und dann ist man eigentlich in so einem Modus drin mit Spieltag, Matchday plus eins, Matchday minus zwei, Matchday minus eins, Abschlusstraining und dann wieder Spiel. Und das geht sozusagen im Dreitagesrhythmus in der Vorrunde so los, so dass man gar nicht so richtig Zeit hat. Und dann ist erstmal der erste Verschnauf, wenn man dann sozusagen die Vorrunde hinter sich hat und man dann beginnt eben sozusagen im Viertelfinale und dann sind's sozusagen ja Spiele, die dann sofort entschieden sind. Also da gibt's ja nicht noch ja, spielen wir noch ein zweites Spiel, sondern es ist einfach durch. Und das ist dann schon ein besonderer Druck, einfach zu wissen, jetzt reicht's nicht, irgendwie Zweiter zu sein, sondern du musst das Spiel einfach gewinnen. Und wenn du es nicht in 90 Minuten hast, dann musst du es in 120. Und wenn du es das nicht hast, dann musst du ins Elfmeterschießen. Deswegen war das schon ein Auf und Ab. Aber ich glaube, wir haben uns sehr bravourös geschlagen. Und wir sind ja auch nicht nur durchgerutscht ins Finale, sondern mit Italien und Frankreich haben wir da auch ein paar Gegner gehabt, die ja auch Fußball spielen können. Und das haben wir, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht. Und dann ist es einfach nur großartig, zurückzukommen in die Slowakei und dann in einem großen Stadion dann zu spielen vor 35.000 Leuten oder wie viel da waren. Das ist großartig. Wie bereitet man sich da medizinisch vor? Ehrlicherweise, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber wie bei jedem anderen Spiel auch, man hat seine Abläufe, man ist im Team, jeder weiß, was zu tun ist und das gibt einem Halt, Sicherheit und auch Zuversicht, dass alles funktioniert und letztendlich hofft man natürlich, dass man das Finale gewinnt zum einen und zum zweiten, dass jeder auch gesund bleibt und ohne Verletzungen da rausgeht.
Marc, ich bin ja froh, dass du jetzt schon so ein bisschen runtergeklungen bist von der Stimme, weil da musste ich nämlich, er greift mir jetzt nicht noch ins nächste Thema dann rein, weil bevor wir ins nächste Thema nämlich reingehen, nämlich in den Spieltag und die Echtzeitmedizin, haben wir tatsächlich eine Frage, die ich auch persönlich miterlebt habe, wo ich sag, wow, faszinierend, traurig, aber faszinierend. Du warst laut einigen Personen die traurigste Person im Stadion, aber trotzdem voller Stolz. Wie fühlt sich so ein Spielende aus der Perspektive des Mannschaftsarztes an?
Also da kann ich jetzt natürlich nur für mich sprechen und kann jetzt nicht für alle Mannschaftsärzte sprechen. Bei mir ist es so, dass wenn man so eine lange Zeit so ein Team mitbegleiten darf, wo so großartige Spieler sind und auch das Team hinter dem Team einfach unfassbar toll ist, ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist tatsächlich so, dann wünscht man sich das einfach so sehr, weil man 2 Jahre auf ein Ziel hinarbeitet und dann ist man im Finale und spielt dann leider Gottes eine erste Halbzeit, die nicht so gut ist. Das ist natürlich einfach dann traurig. Und dann hofft man natürlich trotzdem, dass man noch den Lucky Punch bekommt und dann mit Verlängerung und 2 Lattenschüssen. Das ist einfach Wahnsinn. Und man ist dann so neben diesem Drama drin und ist erstmal dann unfassbar enttäuscht. Man ist enttäuscht, weil man denkt so, es war ja alles für die Katz. Man hat es nicht geschafft. Man ist so kurz davor. Ein sehr bekannter Trainer hat ja mal gesagt, jetzt sind wir im Finale. Es macht einfach überhaupt keinen Sinn zu verlieren. Und genau so ist es. Es macht keinen Sinn. Und dann ist man erstmal traurig. Und es fällt alles ab und man ist enttäuscht. Und das braucht dann wirklich einfach Zeit. Und ich bin da sehr emotional, kann ich auch klar sagen. Da sind auch sicherlich die ein oder anderen Tränen geflossen. Es überwiegt dann aber auch in Kontakt mit anderen Leuten und Rückmeldungen, die man bekommt. Dann irgendwann beginnt man auch erstmal zu realisieren, was man da gespielt hat, wie die mediale Aufmerksamkeit ist, wie die Rückmeldungen sind. Wir alle sagen, ey, ihr habt so ein tolles Turnier gemacht. Es war so cool, es war so schön zu sehen, dass der Stolz immer mehr wächst und die Trauer immer weniger wird.
Ich kann das voll verstehen, was ich dazu noch sagen kann. Ich habe das erste Mal in einem Stadion, in einem Fußballstadion erlebt, dass Plakate gezeigt worden sind, wo vielen Dank draufsteht an das Team hinterm Team und an die Docs. Das war wirklich sehr, sehr faszinierend. Das habe ich noch in keinem Stadion gesehen. Es war ein riesengroßes Plakat, das hinter der Trainerbank war. War wirklich schön zu sehen. Gehen wir mal rüber zu Marc Rigier. Du hast über Jahre die medizinische Bildgebung beim HSV verantwortet. Was war für dich der größte Unterschied zum klassischen Radiologiealltag in der Klinik oder in der Praxis?
Ah, das ist eine spannende Frage. Da kriege ich tatsächlich auch ein bisschen Gänsehaut, weil ich dazu sagen muss, diese 7 Jahre, die ich beim HSV war, die waren für mich auch in gewisser Weise Kindheitstraum, weil ich in Hamburg, ich bin Hamburger, ich komme aus Hamburg und habe als 6-Jähriger in HSV-Bettwäsche geschlafen. Und deswegen war das für mich eine ganz besondere Zeit. Also bin wahrscheinlich mal primär als Radiologe schon so ein bisschen komischer Radiologe, weil ich primär unheimlich gerne mit Menschen spreche und mit Patienten. Und das gilt jetzt nicht für alle, aber einige meiner Fachkollegen machen das nicht so gern und suchen sich deshalb auch den Job. Das heißt, generell die Kommunikation mit Menschen, die war mir immer wichtig. Und da habe ich ja vorhin schon gesagt, ich hatte immer ein großes Interesse an Orthopädie, Unfallchirurgie. Und dann ist es ähnlich wie bei vielen anderen. Ich habe selber auch einen Sporthintergrund und früher Leistungssport gemacht und stand mal so an der Schwelle zu überlegen, ob ich das auch mal professionell machen soll oder nicht. Und dann kam das so ein bisschen zusammen. Und dann habe ich ja vorhin gesagt, wie ich in die Radiologie gekommen bin. Und Dann ging irgendwann das Türchen auf und das sind ja ganz oft die Zufälle im Leben und irgendwann hatten wir den damaligen Präsidenten vom HSV mal als Patienten und auch damals habe ich eben schon mit einem sehr sportorientierten Orthopäden, mit dem Professor Katala Lehnen in Hamburg zusammengearbeitet und wir haben es damals schon so gemacht, dass wir die Patienten auch gemeinsam empfangen haben. Wir haben sie gemeinsam interviewt, Anamnesegespräch, Untersuchung, so dass wir beide was vom anderen lernen. Und so hat sich daraus, ich glaube, unser Interesse hat sich auf den damaligen Präsidenten übertragen und so ist dann diese Zusammenarbeit zustande gekommen. Und dann haben wir das auch wirklich sehr intensiv über die ganzen Jahre zusammen gemacht und da sind wirklich viele Momente entstanden, die mir auch in Erinnerung geblieben sind. Ich habe kein EM-Finale erlebt und die Zeit beim HSV, die ich erlebt habe, war jetzt auch nicht die, wo der HSV seine größten sportlichen Erfolge gefeiert hat. Aber ich sag's mal vorsichtig, auch in den Niederlagen schweißt sich was zusammen oder da, wo man es gerade abwenden kann. Und sag mal, meine größten Gänsehautmomente sind auf jeden Fall die beiden Relegationen, die wir mit dem HSV gespielt haben, wo wir im Team mit nach Fürth gefahren sind und nach Karlsruhe und wo wir in den letzten Sekunden den Abstieg verhindert haben. Und dann auch das ganze Team das Team hinter dem Team mit der Mannschaft gefeiert hat in purer Ekstase und Freude und wieder zurück nach Hamburg gefahren ist. Also da sind auch nicht nur Emotionen, Erinnerungen, sondern auch Freundschaften fürs Leben entstanden.
Das Schöne ist ja auch, und das muss man jetzt mal tatsächlich dem DFB zugute heißen, dieses Team hinter dem Team haben sie wirklich toll generiert, das auch gelebt und das haben auch viele Vereine dann übernommen. Auch der HSV hat das mittlerweile ja auch auf seiner Webseite drauf, habe ich gesehen. Wirklich sehr, sehr schön. Jetzt bist du heute in München. Was war für dich in der Zusammenarbeit mit Sportlerinnen und Sportlern anders oder was ist jetzt für dich anders als damals?
Du meinst als Zeit beim HSV damals? Ja. Ich glaube, so richtig anders ist es eigentlich nicht. Ich glaube, unbewusst habe ich es damals so gemacht, wie ich es heute etwas bewusster auch immer noch mache. Denn wenn man, und das weiß der Marc Treffs ja noch viel besser als ich, sich als Arzt im Sportbereich bewegt, dann gibt es nur ein 100% oder gar nicht, also halb. Und heute kann ich nicht, aber morgen, es gibt's halt nicht. Und das war in Hamburg so und das ist hier genauso. Also wenn irgendeiner oder ein Nee aus dem Sport eine Verletzung hat oder in einer Wettkampfvorbereitungsphase ist oder irgendwas tut weh und die rufen an, dann heißt es alles klar, wir treffen uns in einer Stunde in der Praxis. Ist ja bei dir ganz genauso. Weil das ist, spaßeshalber sagen wir immer, das ist Amazon Prime, du deliverst halt sofort. Und das erwarten die auch, aber das brauchen die auch. Und so war es in Hamburg und so ist es hier ehrlicherweise genauso.
Ist auf jeden Fall schön zu hören. Jetzt haben wir einiges über euch gehört, schon über euren Werdegang, über eure Wege, auch über eure Erfahrungen im Bereich des Sports und Jetzt interessiert natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie seid ihr euch eigentlich das erste Mal begegnet?
Wie uns beide?
Ja, ihr euch beide.
Okay. Magst du das sagen?
Das, wie du möchtest, kann ich machen.
Also, bitte.
Ich bin ja nun im Gegensatz
zu... Jetzt spricht der Professor Wicke übrigens.
Ich bin ja nun im Gegensatz zum Marc Trefts, zugezogener und kein langjähriger Münchner. Und ja, wenn man irgendwohin neu kommt, dann muss man sich umgucken und schauen, wo gibt's da noch andere nette und gute Leute, die vielleicht ähnliche Interessen haben wie man selbst. Und kennengelernt haben wir uns, indem ich einfach ein bisschen recherchiert habe, welche Orthopäden, Sportmediziner gibt's hier, die eben genauso mit dem 100% Interesse dabei sind, denen ich mich mal vorstellen könnte. Und ich glaube, irgendwann saß ich bei dir einfach mal in deinem Wartezimmer und habe gesagt, bin der Marc Regier und ich bin zwar Radiologe und kein Orthopäde, aber interessiere mich sehr für das, was du so machst und kann dies und das aus meiner persönlichen Erfahrung anbieten und würde gerne schauen, ob wir nicht was zusammenarbeiten wollen. Wenn ich was vergessen habe, bitte ergänze es.
Genau so habe ich das wahrgenommen. Ich fand das total spannend, muss ich ganz ehrlich sagen, dass sich ein Radiologe bei einem Orthopäden vorstellt. Ich hatte am Anfang, das darf ich vielleicht sagen, gedacht, okay, jetzt kommt jemand und der braucht jetzt einfach nur Beschickung. Bin aber sehr, sehr schnell eines Besseren belehrt worden, weil das, was du gesagt hast und was du tust und wie du es tust, da merkt man zu 100%, dass man sich erstens verlassen kann, dass das keine heiße Luft ist, und dass da wirklich vor allem der Drang ist, gemeinschaftlich etwas für den Patienten zu machen. Und das ist nicht selbstverständlich. Und von dem ersten Tag an, wo wir miteinander, wenn ich das so sagen darf, gestartet sind, war sofort eine Kommunikation auf Augenhöhe da. Es gab sofort Rückmeldungen. Und das, muss ich sagen, ist einfach alles andere als alltäglich. Und dafür bin ich extrem dankbar und profitiere jeden Tag davon.
Das muss ich jetzt, das mit dem Dankbar, das muss ich zurückgeben, weil mir geht's genauso. Also ich möchte den Satz noch hinzufügen. Der Radiologe ist ohne das Feedback von dem, was man nachher klinisch zurückkriegt, auch nicht wirklich mehr als die Hälfte wert, weil das ist, so wie wir es vorhin schon gesagt haben, die Zusammenarbeit für den Patienten, die macht's.
Das Schöne ist, das hört sich an wie so ein Tinder-Match, perfektes Match. Marc Trefts. Nimm uns doch mal mit. Das war tatsächlich die Frage Nummer eins, die wir für diese Folge bekommen haben von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Wie sieht denn so ein Spieltag als Mannschaftsarzt aus, vom Aufstehen bis zur Nachbesprechung?
Also erstmal ist er relativ lang, je nachdem, wann man spielt. Wie sieht so ein Spieltag aus? Also ich habe es ja schon kurz angedeutet. Es ist tatsächlich relativ standardisiert und wir arbeiten im Team, also im Team hinter dem Team und dann noch im kleinen, im medizinischen Team natürlich sehr, sehr eng zusammen. Der Spieltag, da passiert tatsächlich relativ wenig, weil wir aufstehen, weil wir frühstücken, weil wir mit dem Athletiktrainer dann eine Aktivierung machen. Für die Jungs, dann gibt es sozusagen meistens Mittagessen und dann haben wir das sogenannte Pre-Match-Meal. Das Pre-Match-Meal ist 3 Stunden vor Anpfiff, wo nochmal ordentlich Kohlenhydrate aufgebaut werden, um die Kohlenhydratspeicher voll zu machen und damit letztendlich auch ein bisschen eine Power zu haben. Dann fährt das Vorkommando, die dann sozusagen alles schon vorbereiten, in der Kabine vor. Der Koch macht die Shakes, mit denen unsere Spieler danach im Spiel versorgt werden. Jeder packt im Prinzip mit an. Dann fährt man meistens, je nachdem wie lang natürlich die Fahrt zum Stadion ist, 1,5-2 Stunden, wie auch immer, vorher dann ab, ist dann 90 Minuten vorher im Stadion. Dann ist meistens eine Begehung. Ich versuche immer mit dem Head of Medical mich noch kurz auseinanderzusetzen, mich kurz vorzustellen, bei den Rettungskräften zu schauen, wo ist alles an Infrastruktur. Ich bin ja nicht alleine, sondern wir haben bei uns bei der U21 auch immer einen Internisten dabei, der auch eine große Arbeit leistet, weil er den ja nicht immer unbedingt geliebten Job der Dopingkontrollen übernimmt, was manchmal auch noch relativ lang gehen kann. Dann sind die Vorbereitungen, die Spieler werden getaped, brauchen noch verschiedene Dinge. Das wird dann alles vorbereitet und dann geht's eigentlich los. Dann geht man auf die Bank. dann wird die Hymne gesungen und dann fiebert man mit und hofft, dass nichts passiert. Und wenn was passiert, dann ist man vorbereitet. Wir haben klare Regeln mit wer wo den Defi hat, wer etwas anzeigt, wie wir kommunizieren. Und ich habe dann immer noch so ein kleines Täschchen dabei, da ist jeder ein bisschen anders mit den nötigsten Dingen, die ich vielleicht dann vor Ort auf dem Rasen brauche. Und dann passiert das Spiel. Und irgendwann ist das Spiel dann vorbei und dann haben wir hoffentlich gewonnen. Dann wird, je nachdem, wie groß der Sieg war, gefeiert, dann wird geduscht, wird zusammengepackt und dann wird letztendlich natürlich nachbereitet. Also kleinere Wehwehchen werden aufgenommen, werden in meinen Chat gestellt und größere Verletzungen werden natürlich dann auch, hoffentlich nicht, aber wenn, dann natürlich auch nachbehandelt.
Jetzt hast du schon ein bisschen was erzählt darüber, über Verletzungen. Was war denn der kritischste oder die schnellste medizinische Entscheidung, die du je treffen musstest auf dem Spielfeld oder neben dem Spielfeld?
Also, was heißt kritisch oder schnell? Also, ich glaube, man muss erstmal verstehen, dass wenn wir da auf dieses Feld rennen, dann komme ich ja in eine Situation, die ich hoffentlich vorher einigermaßen gesehen und antizipiert habe, aber die manchmal halt auch ehrlicherweise nicht sehe, weil andere Spieler dazwischen sind, weil irgendwo auf der anderen Seite was passiert ist und jemand umgefallen ist oder zusammengerempelt ist, was man nicht sieht. Also deswegen rennt man da manchmal schon ins Ungewisse und vielleicht darf ich das noch sagen, also es ist ja immer, wenn ich selber Fußball schaue und man sieht irgendwie eine Verletzung, dann wird die ja dann manchmal in Großzeitlupe gezeigt, also manchmal ist der Zuschauer schon besser informiert, was da passiert ist, als wenn ich da dahin renne. Deswegen ist es tatsächlich so, dass das allererste, was man tut, ist natürlich erstmal, den Spieler kennt man ja, zu fragen, was ist irgendwie passiert, und man kriegt, glaube ich, relativ schnell mit, haben wir jetzt hier ein ernsthafteres Problem oder nicht. Oder ist es wirklich ein lebensbedrohliches Problem, was ich bisher tatsächlich nicht hatte, Gott sei Dank. Und dann schaut man, ob man sozusagen vor Ort das Problem lösen kann, was in den meisten Fällen letztendlich funktioniert. Immer in Kombination natürlich auch mit meinem Kollegen, dem Physiotherapeuten, der mit mir aufs Feld läuft. Und die einzige Entscheidung, die ich eigentlich zu treffen habe, ist, kann der Spieler weiterspielen oder muss ausgewechselt werden? Und das ist mit der Zeit Erfahrung, die man dann letztendlich sammelt. Aber auch da muss ich ehrlicherweise sagen, es klingt immer so toll, man weiß immer sofort alles. So ist es tatsächlich nicht, sondern es ist viel Bauchgefühl und meistens stimmt das Bauchgefühl. Es gibt aber auch manchmal eben Dinge, dass man sagt, okay, es funktioniert und der Spieler sagt, er möchte es auch probieren und man sieht, dass jetzt keine massive Verletzung vorliegt. Und es kann aber auch sein, dass der Spieler dann nach 3-4 Minuten merkt, das funktioniert halt nicht und das muss man auch klar kommunizieren und da braucht man auch die Rückendeckung und auch das Vertrauen des Trainers, das letztendlich zu machen. Und wenn du sagst, was war die schwierigste Entscheidung? Die schwierigsten Entscheidungen sind tatsächlich immer die, die man gegen den Willen des Spielers und natürlich auch gegen den Spielfluss mit dem Trainer bringt. Und da fällt mir jetzt gerade eine Situation ein, die ich nicht bei der U21 hatte, sondern bei einer anderen Mannschaft, wo sozusagen beim Hochspringen mit einem anderen zusammen mit dem Kopf zusammengestoßen ist und sichtlich benommen, also eine Concussion letztendlich hatte, und da gibt es eine ganz klare Regel, dass die dann raus müssen, und das ist dann total schwierig, weil der Spieler natürlich sagt, ja, ich weiß, wo ich bin, es gibt ein paar Fragen, die man dann stellt, ne, wo bist du, welche Halbzeit ist und so weiter und so fort, und wenn der Spieler das dann alles beantworten kann und sagt, ja, ich kann aber weiterspielen, du merkst aber, er kann es nicht, dann die Entscheidung zu treffen, zu sagen, Trainer, es geht nicht, und der Spieler sagt, Trainer, doch, es geht auf jeden Fall, das ist dann schon nicht ganz so einfach. Aber da komme ich wieder zurück. Da braucht man einfach das Vertrauen und auch den Rückhalt des Trainers, dass man immer im Sinne des Spielers entscheidet und nicht unbedingt dem Willen des Spielers entspricht.
Was ich wirklich sehr toll fand, wie du das jetzt beschrieben hast und vor allem, wie selbstverständlich du das beschrieben hast. Und ich glaube, jeder, der sich jetzt das mal so vorstellt, eine U21 oder egal welche Nationalmannschaft trifft sich ja in gewissen Zeitabständen und du bist ja nicht jeden Tag mit denen zusammen davor. Und das heißt ja nochmal ganz, ganz speziell in deinem Fall, du siehst die Leute bei einer Maßnahme, wenn man jetzt zuletzt gesehen hat, die Maßnahme der A-Nationalmannschaft zwischen den Spielen der Slowakei und Nordirland, das waren nur nicht mal 10 Tage, wo die zusammen sind. Und du musst aber trotzdem in 10 Tagen mit einem Spieler so kommunizieren und den auch so einschätzen können, dass du so eine medizinische Entscheidung auch fällen kannst, so kurzfristig. Also da gehört schon sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl dazu. Also muss man definitiv sagen. Das ist ja nicht so wie ein Mannschaftsarzt, der mit der Mannschaft jeden Tag in Verbindung steht und da dabei ist und 3 Wochen am Stück mit denen immer hat und dann nur die Länderspielpausen oder so. Das ist ja schon auch nochmal was anderes. Magregier, inwiefern bist du bei akuten Verletzungen auch kurzfristig gefragt, sei es telefonisch oder per Bildreview oder sonstigen Dingen?
Also das kommt natürlich vor, wenn ich ein Spiel anschaue, dann hoffe ich natürlich auch, dass nichts passiert. Und wenn dann was passiert, dann es gibt so ein paar Vereine, für die ich häufig auch an den Wochenenden viel mache, aber es gibt nur einen größeren lokalen Verein, für den ich dann auch beruflich tatsächlich ab und an zuständig bin. Ich habe einen lieben Praxispartner, der wahrscheinlich als der einzige weit und breit das Gleiche so macht wie ich, nämlich sehr viel orthopädische Bildgebung und Diagnostik, und der ist da hauptverantwortlich. Aber wenn diese Situationen eintreten, dann ist es so, dass ich weiß, ich sehe die Verletzung entweder im Stadion oder im Fernsehen. Wenn ich im Stadion bin, kriege ich genauso wie ich zu Hause mit den Anruf auf dem Handy, und dann weiß ich, okay, jetzt ist was los. Und dann fahren wir eben durchaus auch noch während des Spiels, wenn es relevante Verletzungen sind, los, untersuchen den Spieler, um möglichst schnell zu wissen, was da passiert ist. Wenn es so basic schlimme Sachen sind, dann hat es auch Zeit bis nach dem Spiel. Und wenn es irgendwo da passiert, wo ich gar nicht primär so eng dran beteiligt bin, also nehmen wir das Beispiel von der U21-Nationalmannschaft, dann verfolge ich die Spiele natürlich auch, und dann kriegt man schon so ein bisschen auch ein Gespür, wird der Marc gleich anrufen oder nicht. Und dann ist es ja so, wenn ihr jetzt in der Slowakei wart, ich spiele natürlich nur eine ganz, ganz kleine Rolle und versuche sie dann aber wenigstens so auszufüllen, dass ich den Marco unterstützen kann. Dann macht ihr in der Slowakei die Bilder, und man kann ja Gott sei Dank auf die Bilder mittlerweile auch aus der Entfernung schauen. Und dann telefonieren wir, und dann gibt es eine Möglichkeit, auf die Bilder zu schauen. Und dann ist es aber auch so, da lassen wir keine Stunden drüber vergehen, oder? Sondern das machen wir sofort. Und das ist wieder der Vorteil, dass wir uns gleich austauschen können. Der Marc kennt die Bilder, hat das Video, wie ist die Verletzung passiert. Man kann sich austauschen und fragen, wo tut's weh, welchen Mechanismus hat's gehabt. Und ich kann halt schauen, ob das im Bild, was ich sehe, dazu passt. Und wenn's passt, dann haben wir gemeinsam schnell eine Diagnose. Und wenn nicht, dann überlegen wir, was kann's doch sein, und machen im Zweifel noch eine Verlaufskontrolle oder noch eine andere Untersuchung.
Ich bin jetzt heilfroh, dass du nicht gleich die Zuhörerfrage mit beantwortet hast, weil die kriegst du nämlich nach der Frage.
Okay.
Die ist nämlich auch sehr spannend gewesen. Was brauchst du, um unter Zeitdruck gute Bilder zu machen und trotzdem sicher das Ganze zu beurteilen? Die Frage habe ich ganz bewusst rausgesucht für den Podcast, weil wir kennen ja schon die normalen medizinischen Abläufe, wenn die Ärzte Druck machen, also die Fachkollegen aus der Orthopädie oder anderen Fachrichtungen. Jetzt ist es aber bei so Sportlern ja nochmal etwas extremer, und dann hängt ja so ungefähr jede große Zeitung auch dahinter. Was ist jetzt da los und so weiter? Wie gehst du damit um? Wie?
Da gibt's Gott sei Dank mittlerweile, da habe ich mir einen klaren Ablauf angewöhnt. Denn da zahlt man am Anfang auch Lehrgeld, das ist ganz klar. Und das sind ehrlicherweise weniger die anderen Kollegen, Ärzte, die einen im Nacken sitzen, sondern mittlerweile hat ja so ein Fußballspieler, der hat mindestens 3 Berater, die irgendwie dabei sind, und vielleicht noch einen Cousin, der auch noch irgendwie für einiges in der Familie zuständig ist. Und zu Anfang meiner Zeit habe ich den Fehler gemacht, wenn man dann Sonntagabend ohnehin alleine mit denen dann zum MR unterwegs ist und kein anderer Mensch weit und breit ist, dass ich dann diesen ganzen Stuff immer gleich mit reingelassen habe. Und dann habe ich die Untersuchung, die man dann ja eh selbst macht, gemacht. Und hinter mir saßen aber 5 Leute, und jeder telefoniert schon mal auf seinem Handy irgendwas rum. Und der Fehler, den man nicht machen darf als Radiologe in der Sportmedizin, ist, während die Bilder gerade gemacht werden und noch durchlaufen, darf ich nicht den Fragen nachgeben, was ist es, sondern ich bitte mir, dass die Leute im Nachbarzimmer warten und ich zumindest diese 20 Minuten, die ich brauche, um da die Bilder anzufertigen und mir in aller Ruhe einen Blick davon zu machen, da lasse ich mich nicht stören. Also wenn ein anderer Doc neben mir sitzt, das ist prima, das mag ich sogar, weil dann kriege ich noch mehr Informationen, als ich sie im Zweifel vom Spieler kriege. Aber der ganze Betreuerstaff, Berater, Familie, die bleiben bitte alle draußen, weil das ist der größte Störfaktor.
Das kann ich mir zu vorstellen, wenn ich mir das jetzt gerade so im Bild vormal, wie das dann so vorher abgelaufen ist. Es ist tatsächlich eine sehr interessante Zuhörerfrage reingekommen und deswegen haben wir die auch in dieses in die Kategorie Spielzeit Echtzeitmedizin mit reingetan. Worin liegt denn da bei manchen Städten, radiologischen Einrichtungen so ein gravierender Unterschied vor, dass die Bilder in München besser sind als woanders?
Also da möchte ich jetzt als erstes sagen, die Bilder sind natürlich nicht nur in München gut. Es gibt auch woanders gute Bilder. Das ist mir wirklich wichtig. Ich glaube, der Unterschied ist weniger in den Maschinen, weil die Maschinen, die werden auch woanders verkauft, sondern der Unterschied ist wahrscheinlich tatsächlich darin zu suchen, wie oft und intensiv man genau mit diesen Fragen konfrontiert ist, dass man eben doch weiß, man nimmt nicht die Standardsequenzen aus out of the box, sondern man anguliert und winkelt sich die Bilder so, wie so ein Bändchen verläuft. Also wenn der Marc Treffs von mir wissen möchte, was ist mit dem hinteren Schrägband, dann weiß ich, ich kann nicht die normale geradeaus von der Seite und von unten Sequenz nehmen, sondern ich muss halt so ein bisschen, wir sagen mal, ein bisschen Liebe dazu packen und die Bilder dann so in der Winkelung anfertigen, dass ich den Verlauf dieses Bandes oder häufig auch eines Muskel-Sehnen-Übergangs in seinem anatomischen, typischen Verlauf sehen kann, um sicher zu sagen, das ist heil oder ist kaputt.
Vielleicht darf ich da noch tatsächlich einhaken, weil ich glaube, das, was du gesagt hast, ist eben genau der Punkt, miteinander zu sprechen und das auch zu wissen, was ist passiert, wo tut's denn weh, wie tut's denn weh. Also diese Kommunikation im Vorfeld, dass ich einfach nicht nur vor irgendwelchen Bildern sitze, sondern weiß, was passiert ist und schon mal so ein bisschen weiß, wo gucke ich jetzt hier drauf und was will vielleicht gesehen werden, ist, glaube ich, einfach ein großer Faktor.
Absolut.
Marc Treffs, welche Verletzungen siehst du denn im Fußballkontext am häufigsten und gibt es denn so typische Problemzonen?
Also welche, es gibt ja, da kann man sich jetzt natürlich einfach machen, weil also ich habe ja jetzt sozusagen nur, wenn ich mit dem DFB unterwegs bin, die Nationalmannschaft sozusagen und jetzt nicht in einem Bundesliga-Verein, wo man täglich etwas sieht. Es gibt aber relativ klare und gute Statistiken, die über die VBG gehen, also die Berufsgenossenschaft. Die Spieler sind darüber ja versichert und da gibt es Statistiken und da ist es ganz klar so, dass die häufigsten Verletzungen mit ca. 25% die Verletzungen des Oberschenkels und in dem Fall meistens eben muskuläre Verletzungen sind. Also das ist sozusagen der Top 1, ne? Vor allem die hinteren Oberschenkelmuskeln, die Hamstrings, die man vielleicht kennt. Das zweite mit 15% ist das Knie. Also ist ganz grob gesagt von Bandverletzungen, die man kennt mit schlimmen Verletzungen, Kreuzband oder sogar schon irgendwelchen Frakturen, die da vielleicht mit dabei sind. Dann kommt als Platz 3 kurz dahinter mit 12-13% das Sprunggelenk, was auch klassisch ist mit den gesamten Bandverletzungen, Außenbänder, Syndesmose, also das, was man vielleicht schon mal so ein bisschen gehört hat. Dann geht es immer von oben nach unten tatsächlich weiter durch. Dann kommt der Fuß mit, ich glaube, 7-8% im Prinzip, der auch Probleme haben kann mit Frakturen, mit Ödemen, Knochenmark, Problematiken. Und zum Schluss ist dann sozusagen das Becken, die Leiste, wobei das meistens keine klassischen Probleme sind, die jetzt sofort auftreten, also da reißt jetzt was ab, sondern eher die chronischen Überlastungsschäden, die Schambeinproblematiken, die Ansatzproblematiken der Adduktoren, der Symphyse, also der Vereinigung der beiden Schambeine und untere Lendenwirbelsäule.
Vielen Dank, das hast du auf jeden Fall sehr ausführlich beschrieben. Wir haben das auch davor recherchiert, das ist tatsächlich auch alles genauso, wie du es gesagt hast.
Ja, du hast ja gefragt.
Magelje, was macht Sportdiagnostik im MRT besonders anspruchsvoll, zum Beispiel bei Muskelverletzungen?
Ach, da schließe ich eigentlich tatsächlich bei deiner vorigen Frage nochmal an, weil ich glaube tatsächlich, Muskelverletzungen in der bildgebenden Diagnostik, das ist von vielen wirklich ungeliebt, also von vielen Radiologen auch. Auf der anderen Seite, man kann einiges richtig machen, man kann auch ein bisschen was falsch machen, und warum das so ungeliebt ist, das hat dann echt eine Relevanz. Und das hat dann eben nicht nur die Relevanz im akuten Moment für den Spieler, sondern wenn man mal schaut, da steht ja auch so vieles dahinter. Da gibt es einen Trainer, dessen persönliches Schicksal davon abhängt, dass seine guten Spieler immer funktionieren. Der will, dass die Verletzung möglichst gering ausfällt. Dann steht ein Verein dahinter, für den geht's um tierisch viel Geld. Der möchte natürlich auch am liebsten hören, dass die Sachen nicht so schlimm sind. Und am Ende muss man dem allen irgendwie gerecht werden und gleichzeitig aber eben dabei bleiben, dass man tatsächlich die medizinischen Tatsachen en Detail beschreibt. Und dann, um deine Frage zu beantworten, das ist ähnlich wie bei deiner vorigen Frage. Es ist so, dass man den Verletzungsmechanismus kennen muss. Das fängt schon mit der einfachen Frage an, konntest du zu Ende spielen oder bist du direkt runtergegangen? Dann weißt du schon, in welche Richtung das geht. Dann machst du dir ein Bild, und das darf man auch als Radiologe davon, wo tut's weh, oder mal anfassen. Das ist schon okay, ja. Und dann weiß man nämlich auch genau, wo man im MRT danach suchen muss. Und dann spielt's eben die Rolle, dass man seine Sequenzen, also wie man die einzelnen Messtechniken nennt, um diese Bilder zu machen, wirklich so präzise plant, dass man den anatomischen Verlauf genau wiedergibt. Denn wenn es um kleine Lücken von 2, 3, 4, 5 Millimetern geht, und das sind die, die dann entscheidend sind, dann muss man die Bilder wirklich genau so anfertigen, dass man sie auch finden kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel.
Auf jeden Fall. Max, weißt du, welche Rolle spielt denn die Erfahrung bei der Beurteilung? Reicht das so ein leichtes Ziehen, oder ist da schon auch viel Erfahrung dabei bei deinen Untersuchungen, bei den Therapien, die du dann durchführst?
Also Erfahrung ist natürlich nie verkehrt, egal was man macht. Und man kriegt natürlich auch so ein bisschen Gespür. Es ist aber trotzdem jedes Mal immer wieder eine individuelle Geschichte, und da gehört wirklich, so wie es Marc Regier gerade gesagt hat, gehören einfach viele Faktoren dazu. Es ist natürlich der Verletzungsmechanismus, es ist das, was der Spieler sagt, wo er es merkt, wie er es merkt, wie es passiert ist, und das Ganze muss dann irgendwie auch sozusagen dann zu dem passen, was man dann in der Untersuchung im Prinzip sieht und findet und wie es sich anfühlt. Und ich muss auch da ganz ehrlich sagen, auch da verlasse ich mich nicht nur auf meine Hände und das, was ich da dann spüre, sondern das funktioniert auch immer im Team. Ne? Ich habe meine Physiotherapeuten, die großartige Arbeit leisten und die vermeintlich den Spieler und den Muskel vielleicht viel häufiger in der Hand haben und die dann auch drauf langen und sagen, hör zu, also vor 2 Tagen hat sich das noch anders angefühlt. Und aus diesem Ganzen macht man dann eben ein Konstrukt und bastelt etwas und schaut, wie es ist, und entscheidet dann, ja, müssen wir eine weitere Diagnostik machen im Sinne einer MRT-Diagnostik, oder warten wir mal ab, behandeln das und schauen, wie das ist mit allem, was man letztendlich machen kann. Ja?
Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Marc Regier, gibt es denn Fälle, bei denen das Bild gut aussieht, aber du das Gefühl hast, und auch nach den Vorgesprächen mit den Mannschaftsärzten, den Physiotherapeuten, das Bild ist so nicht so ganz die Wahrheit?
Also das gibt es zwar auch, aber ich muss auch dazu sagen, meistens ist es eigentlich, wenn es knifflig ist, andersrum. Also die Geräte sind heute einfach so hochauflösend und sensibel, dass du, gerade wenn du zeitlich sehr nah dran bist am Unfallmechanismus, dass du durch Einblutung und durch so Lymphflüssigkeit und so weiter, dass du manchmal eher weißt, wenn du schon hörst, wir sind auf dem Weg zu dir, dies und das ist passiert und so fühlt sich's an, und dann hast du das erste Bild, und ich habe vorhin gesagt, meistens sind die anderen dann draußen und sitzen nicht im Nacken, und du siehst beim ersten Bild, also das geht sich hier nicht so aus, wie ihr euch das gerade vorgestellt habt, dann ist es eher andersrum, dass man manchmal Gefahr läuft, im MRT Befunde zu finden, wo man dann rauskommt und sagt, nee, also mit nächsten Samstag, das wird eher nix. Ja.
Jetzt habe ich noch eine Frage, die schon so ein bisschen in die Lehrphase reingeht. Du bildest ja viele Kolleginnen und Kollegen aus. Was ist deiner Meinung nach das Wichtigste, das junge Radiologinnen und Radiologen lernen müssen, wenn sie Sportlerin oder Sportler befunden?
Oh, das ist eine schöne Frage. Über die freue ich mich. Also tatsächlich habe ich echt viel Freude in Fort- und Weiterbildung von jungen Leuten. Und nun, ich bin zwar selber noch nicht steinalt, aber ich bin auch nicht mehr so jung, wie ich immer glaube, und habe aber trotzdem gerne Kontakt mit jungen Ärztinnen und Ärzten und versuche denen weiterzugeben, was ich halt so sehen und habe lernen dürfen. Und das ist eigentlich wirklich einfach. Und das ist das A und O auch in der orthopädisch-sportmedizinischen Diagnostik. Man muss mit den Leuten sprechen. Also das ist auch das, was wir auch mit unserer Fortbildungsreihe, mit dem Intensivkurs Muskuloskeletale Radiologie versuchen, den jungen Leuten näher zu bringen. Das ist Teamarbeit. Und genauso ist das jetzt nicht nur, wenn der Marc Treffs und ich zusammen was für die U21 machen dürfen, sondern für alle anderen Hobbysportler ist es genauso. Und am Ende ist das immer ein Dreieck. Also das Gespräch muss stattfinden zwischen Patient, Orthopäde und Radiologe, und zwar gleichwertig. Auch der Radiologe darf mit Menschen sprechen oder im Zweifel auch mal selber eine Hand anlegen. Und das ist wirklich der Schlüssel. Also offen sein dafür, medizinisch was durch die anderen Fachkollegen, in dem Fall Orthopäden, dazuzulernen. Aber auch offen sein, sich einzugestehen, wenn man vielleicht was falsch interpretiert hätte, wenn man nicht auch mal klinisch nachfragt.
Auf jeden Fall. Wir kommen jetzt mal in den Bereich Prävention und Regeneration. Marc, das hast du ja vorher schon erzählt. Ihr habt immer auch Internisten dabei, ihr habt Physiotherapeuten, vielleicht auch einen Sportpsychologen. Wie läuft präventive Arbeit im Fußballalltag ab und nutzt ihr GPS, Screenings oder Labordaten?
Also auch da muss ich wieder sagen, dass ich natürlich jetzt nur über die Verbandsarbeit bei der Nationalmannschaft sprechen kann, aber natürlich Gott sei Dank auch immer sehr viel Kontakt habe zu den Bundesliga-Ärzten, weil ohne die geht's einfach nicht. Und wir bekommen ja von denen vorsorglich ihre Spieler ja zur Verfügung gestellt, und deswegen ist es mir persönlich auch total wichtig, da immer eine gute Kommunikation untereinander zu haben, weil auch da das Vertrauen total wichtig ist, weil sonst bekommst du die Spieler nicht oder es wird dann vielleicht im Vorfeld hitziger diskutiert, ob jemand überhaupt anreisen kann. Deswegen ist es erstmal total wichtig, das zu wissen. Deswegen findet die Präventivarbeit eigentlich gar nicht unbedingt jetzt bei uns in erster Linie statt, sondern eher sozusagen im Verein, wo sehr viel gemacht wird. Und da hat sich natürlich einiges getan, was jetzt einfach die ganzen Messungen angeht, was man tun kann. Ich kann dir sagen, dass wir bei uns jetzt, wenn wir unterwegs sind auf Maßnahme, auf Europaspiel oder was auch immer, Länderspiel, dass wir sehr viel Daten aufnehmen. Also wir haben immer, wenn die Spieler unterwegs sind im Training und auch im Spiel, haben die einen Brustgurt, der immer Daten schickt und der uns ganz klar zeigt, wie viel ist jemand gelaufen, wie schnell ist jemand gelaufen, welche Distanz ist er gelaufen, was für Sprints hat er gemacht, etc. Also die werden immer aufgezeichnet, und es wird dann auch daran mit unseren Athletiktrainern, vor allem im Vorfeld, auch immer klar schon bestimmt, was für ein Training ist jetzt grün, gelb oder rot, kennt man von der Ampel. Also wie hoch ist die Intensität schon im Vorfeld, was wird geplant, weil, um jetzt da wieder vielleicht auch auf die Europameisterschaft zurückzukommen, also das eine ist ja, guten Fußball zu spielen, und das andere ist, für so ein Turnier, wo man im besten Falle dann 6 Spiele in einer relativ kurzen Zeit macht, erstmal alle Spieler überhaupt auf dem Feld zu haben. So. Und deswegen ist es in den allermeisten Meisterschaften, die ich jetzt Gott sei Dank miterleben durfte, so, dass eigentlich meistens immer tatsächlich die gewinnen, die auch ihre besten Spieler oder alle Spieler auch gesund einfach durch so ein Turnier durchkriegen. Und man lernt ja in dem Spieler nicht unbedingt während einer Europameisterschaft das Fußballspielen, sondern das können die alle schon selber, sondern muss eben vor allem an der Pflege arbeiten. Und da ist eben sowas wie Regeneration, Belastungssteuerung einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da helfen uns die modernen Daten natürlich schon, das zu objektivieren. Übrigens auch, manchmal ist das Gefühl der Trainer, wie intensiv eine Einheit war, nicht unbedingt immer ganz klar so, wie es dann auch objektiv gezeigt wird. Und das ist immer, je objektivierbarer das ist, desto besser kann man da auch argumentieren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Vielen lieben Dank, dass du uns da mal mitgenommen hast auf so eine Reise und auch auf die Datensammlung. Marc Vergier, kann man im MRT Frühzeichen erkennen, etwa von Überlastung oder bevor es zu einer Verletzung kommen könnte?
Ein ganz klares Jein auf deine Frage. Also solche Fälle gibt's natürlich und der Marc Treffz hatte das vorhin auch schon angesprochen. Das sind, wir haben in Hamburg auch schon mal, das war sehr interessant, gerade bei den Jüngeren, also denen, die noch so zwischen 12 und 20 Jahren alt sind, auch immer so mal jährliche Reihenuntersuchungen gemacht und das immer mal wieder gematcht, auch mit den in der Vorbereitungsphase auf die Saison. Also wenn die wirklich unter maximalem, gab in Hamburg ja mal einen legendären Trainer, der hat so einen Hügel gebaut, wo die immer mit Medizinbällen auf dem Arm hochlaufen mussten. Und wenn solche Phasen angestanden haben, dann gab es durchaus gehäuft den Fall, dass es noch nicht ausreichend wehtat, um zu sagen, ich kann nicht spielen, aber schau doch mal nach. Und dann gibt's gerade so knöcherne Stressreaktionen. Marc Treffz hat vorhin Spongiosaödem gesagt. Das ist sowas, was man im MRT wirklich sehr gut und sehr früh sehen kann. Und das ist per se noch nichts Krankhaftes. Aber es zeigt eben, die Belastung, die der Knochen da tragen muss, ist ein bisschen größer als das, was er eigentlich zu leisten imstande ist. Und das ist dann so ein typisches frühes Warnzeichen, wo man rückmelden kann, Mensch, Marc, der Spieler, der hat ein Spongiosaödem im Mittelfußknochen und dann fallen im Kopf beim Marc schon zwei Schalterchen um und der weiß, was er da weitergibt, um die Belastung eben temporär runterzufahren. Also solche Fälle gibt's, aber es gibt natürlich auch die Fälle, wo man an einer Stelle was sieht, aber in kurzer Zeit danach an anderer was passiert und das sind dann diese Kompensationsmechanismen, die man nicht wirklich vorhersehen kann. Also so Muskelüberlastungszeichen, die sieht man auch, aber die sind leider nicht ausreichend, um zu sagen, wenn du jetzt 3 Tage Pause machst, dann passiert dir nichts, weil manchmal passiert dann an anderer Stelle was.
Darf ich da noch ganz kurz einhaken, weil das vielleicht jetzt außerhalb vom Leistungssport mich aber an einen Fall erinnert, den wir vor 2 oder 3 Wochen hatten. Ein sehr ambitionierter, deutlich älterer Mensch, der aber leidenschaftlich gern Tennis spielt und dem Sport auch sehr verbunden ist und den ich zu Marc Regier geschickt habe und er mir sozusagen und ich gar nicht so viel gesagt habe, weil er das schon wusste. Und der Stärk zurückkommt und dann kommt eben ein Befund von einem Radiologe, den ich übrigens wahnsinnig schätze. Und da steht dann drin, was sozusagen die Problematik ist. Und dann steht noch als Zusatz mit dabei, bitte über Belastungssteuerung oder Überbelastung mal nachdenken. So, das schreibt er dann rein. Und das macht natürlich sonst kein Radiologe. Und das hat es genau auf den Punkt getroffen, weil einfach derjenige einfach zu viel gemacht hat. Und das macht dann eben so eine Kommunikation, so eine Partnerschaft und auch so eine Zusammenarbeit einfach aus.
Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Beispiel und auch das zeigt natürlich auch die perfekte Zusammenarbeit im Team, ob jetzt im Sportbereich oder einfach auch beim normalen Patienten. Jetzt habe ich eine Frage an euch beiden. Wir hören ja jetzt immer wieder über Belastung, viel zu viele Spiele. Und da sind wir jetzt ja auch beim Thema, was du angesprochen hast, Marc Treffz. Ihr habt in einer Woche 3 Spiele, also Sonntag, Mittwoch, Samstag am besten noch, bei so einer Länderspielphase oder bei so einem Turnier. Wie viel echte Regeneration ist im heutigen Spielplan noch möglich und was braucht es, damit das nicht zum Verschleiß führt?
Puh, also das ist eine sehr umfangreiche Frage, die ich natürlich nur zum Teil beantworten kann. Ich glaube, das ist aber meine absolut persönliche Meinung, dass natürlich, und das weiß man, der Druck, auch die Intensität des Spiels, die Athletik, die mittlerweile in so einem Fußballspiel ist, und auch klar messbare Sachen. Also heutzutage läuft ein Mittelfeldspieler in 90 Minuten 13 Kilometer. Das muss man auch erstmal schaffen. Also mit Sprints und Abstoppen und Seitwechsel. Und das war wahrscheinlich 1990, ohne jetzt genaue Daten zu kennen, waren es wahrscheinlich vielleicht 7 oder 8 Kilometer. Also das heißt, es ist schon mal einfach nur durch die Veränderung des Spiels hat sich einfach auch die Athletik und auch vieles deutlich verändert. Auch die Häufigkeit der Spiele. Dass das aber trotzdem noch einigermaßen funktioniert, sehe ich eben genau in der Konstellation, dass eben die Medizin, die Diagnostik, das bessere Verständnis, das genauere Sehen und übrigens auch die Kommunikation untereinander, dass eben nicht mehr alles unter Verschluss ist, sondern dass man mittlerweile auf Kongressen auch ehrlich, was ich total schätze, miteinander spricht und sagt, hör zu, wir machen hier nicht irgendwie irgendwas ganz Spezielles und ihr könnt es alle nicht, sondern wir haben auch unsere Probleme. Wie macht ihr denn das? Also, dass einfach viel mehr darüber gesprochen wird und dass es eben nicht mehr unter vorgehaltener Hand ist. Es sind natürlich auch Therapieverfahren mittlerweile möglich und man weiß einfach besser, wie lange manche Dinge sozusagen halt auch brauchen. Und das wird auch klar kommuniziert und kommt natürlich dann auch irgendwann bei den Trainern an und dann weiß man, okay, wenn er das hat, dann braucht es einfach so viel. Also ich glaube, dass auch dieses Thema Prävention und auch das bessere Verständnis, was ist es denn wirklich für eine strukturelle Verletzung und wie lange braucht das einfach von der Natur aus? Weil wir können die Natur ja nicht beschleunigen. Wir können versuchen, es so schnell wie möglich irgendwie hinzukriegen, aber es gibt einfach Vorgaben, die Natur uns macht und die können wir nicht überlisten. Oder vielleicht können wir sie manchmal überlisten und dann kriegen wir es aber hinterher dann aufs Brot geschmiert, weil dann eine viel größere Verletzung entsteht. Deswegen ist es wichtig. Und das ist aber, glaube ich, schon im modernen Profisport mittlerweile auch angekommen, dass es eben auch manchmal Zeit braucht. Und das sehe ich übrigens auch im Kontakt mit den Kollegen aus der Bundesliga, den Bundesligaärzten, dass da sehr viel Wert drauf gelegt wird und dass es nicht so ist, Hauptsache er spielt, koste es was wolle, sondern dass sie schon auch mittel- und langfristig merken, dass nur ein Spieler, der langfristig gesund ist, ihnen auch natürlich langfristig Freude bereiten kann.
Ja, aber da möchte ich auch noch was dazu sagen. Da sind wir hoffentlich ja endlich aus Sicht der Sportler auch an so einer kleinen Art Turning Point, ne? Weil wenn man so auf die letzten 15 Jahre guckt, dann wird ja die Leistungserwartung immer weiter verdichtet, die, was wie du gerade gesagt hast, auch messbar ist. Und die Spieler, die das leisten müssen, werden immer jünger. Und ich glaube, die Mediziner sind sich unabhängig von der Fachdisziplin in dem, was sie beitragen können, einig, dass die Belastung häufig zu hoch und die Intervalle dazwischen immer kürzer geworden sind. Jetzt, man hat es in diesem Sommer gesehen, hat man sich noch ein großes Turnier ausgedacht, wo irgendwie viele Mannschaften hin mussten. Und es gab für viele praktisch gar keine Sommerpause mehr. Und das kommt ja am Ende auch dem Sport nicht zugute. Jetzt sehen wir nächstes Jahr eine Fußball-WM, aber dazwischen gibt es eigentlich gar keine Pause mehr. Und man bekommt aber ja auch viele Trainer mit. Der Jürgen Klopp zum Beispiel ist ja auch jemand, der sich extrem dafür stark macht, dass er sagt, Mensch, die finanziellen Interessen in allen Ehren, aber ihr müsst den Jungs jetzt mal Zeit zum Atmen geben. Und wir können nur hoffen, dass aus Sicht der Mediziner, dass dort demnächst auch ein bisschen so ein Turning Point entsteht, dass man mal häufiger einen Break einbaut und es eben nicht nur um den kurzfristigen Erfolg geht. Gell?
Absolut. Vor allem, wenn ich nur haben wir ja natürlich jetzt nur über strukturelle Sachen gesprochen. Also Verletzungen, reißt sich jemand ein Band, reißt sich jemand ein Muskel. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass wir ja da nicht nur über hochgezüchtete Leistungssportler sprechen, sondern wir sprechen über Menschen. Wir sprechen über Leute, die sagen, hey, ich habe jetzt, natürlich liebe ich diesen Sport und ich habe jetzt eine Saison durchgespielt und ich habe auch noch für die Nazio gespielt, weil es mir wichtig war und weil ich da Lust drauf hatte und weil es ein cooles Ereignis ist. Aber ich muss auch mal durchatmen können. Ich brauche auch mal den Urlaub. Ich brauche auch den sozialen Kontakt mit meiner Freundin, mit der möchte ich mal in Urlaub fahren. Ich muss auch mal da raus. Ich muss auch mal aus dieser medialen Welle, die wir bei uns bei der EM ja auch mit einem Spieler erlebt haben, da muss ich mal raus und muss mich erstmal zurückziehen und da erstmal durchatmen. Das ist ja auch eine mentale Komponente, die für die Spieler, die werden ja auch immer jünger, finde ich auch ein ganz, ganz großer Punkt ist.
Da gibt's übrigens, wenn ich auch noch was sagen darf, eine tolle Doku gerade auf Netflix von und über den Carlos Alcaraz und der gibt wirklich tolle Einblicke genau zu dem Punkt. Denn der ist jemand, der ist ja auch unglaublich jung, steht unter unglaublichem Erfolgsdruck, leistet wahnsinnige Sachen. Ich bin ein Riesenfan, ich gucke ihm unglaublich gerne zu. Aber in dieser Doku wird auch schnell klar, der nimmt sich auch gegen den Rat aller anderen und seiner Trainer diese Auszeiten. Und da gab es auch so eine Entwicklung, dass man gesehen hat, der Junge braucht halt als 20-Jähriger zwischendurch auch mal 10 Tage mit seinem Bruder, wo er irgendwie vor Ibiza mit einem Jetski durch die Gegend fahren kann, um auch den Kopf mal aufzuladen. Das ist super interessant.
Ich finde es super, aber einen Punkt muss ich jetzt leider schon ansprechen, der völlig untergegangen ist, weil er nur kurz angesprochen worden ist und ich aber eigentlich als einen sehr, sehr wichtigen Punkt empfinde. Und zwar seid ihr, ich nenne es jetzt einfach mal überbegrifflich, in der Sportmedizin eigentlich die Ersten, die so richtig geschafft haben, einen Kongress auf die Beine zu stellen oder Kongresse in verschiedenen Art und Weisen auf die Beine zu stellen und auch den Austausch in den verschiedenen Disziplinen interdisziplinär so zu führen, dass sie für alle Bereiche für den Spieler am wertvollsten sind. Also die Sportmedizin und gerade dieses Thema Mannschaftssport ist ja wirklich ein sehr, sehr extremes Thema. Klar ist es auch ein sehr, sehr gängiges Thema, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Aber es gibt, also wir hatten es im Vorfeld ja auch mal, ich würde mal gerne auf einen Wirbelsäulenkongress oder so. Ja, aber genau das ist das, was im normalen Alltag einfach auch fehlt, ja. Es gab jetzt vor kurzem diese große Veranstaltung, fand sie groß für das Volumen in der Allianz Arena, wo dein Kollege Professor Mack eine Veranstaltung mit Physiotherapeuten, mit Athletiktrainern, mit allen möglichen Veranstaltungen hat. Und genau das ist das, finde ich, was es ausmacht. Und zwar diese Kommunikation, weil wir sprechen hier von Regeneration, von Überspiels, wie es ja auch teilweise in der Presse klingt. Und am Ende geht es da immer noch um Menschen. Und damit die überhaupt so auf dem Platz stehen können, dafür ist ein Riesenteam dahinter gefragt wie ihr. Und deswegen finde ich das super, dass da schon im Endeffekt, da könnten sie einige Fachdisziplinen mal eine Scheibe abschneiden, da wirklich so offen darüber reden. Und zu dem Thema sozialen Kontakt, Marc, kann ich sagen, ich habe das ja auch dankenswerterweise miterlebt bei der U21 EM jetzt in der Slowakei. Das ist ja wirklich für die Spieler, und du hast das, ein ganz wichtiger Punkt, diese Freizeit, ich muss mal raus, mal einen Tag oder mal im Urlaub weg. Bei so einer Maßnahme ist es ja wirklich so, die sehen ihre Partner, ihre Freunde 20 Minuten, 30 Minuten nach dem Spiel. Da will natürlich jeder was, dann will die Medienwelt noch was, wenn dann auch noch gerade ein Spieler bist, der irgendwie groß auf der Transferliste draufsteht, dann natürlich noch viel extremer. Und da sage ich einfach mal, lass doch einmal die Spieler wieder Mensch sein und gibt ihnen auch dieses Ding zurück. Klar, in der Zeit ist Fußball angesagt, aber es war auch wirklich sehr, sehr schön zu sehen, wie der Trainer der U21-Nationalmannschaft da auch wirklich ganz entspannt daneben stand und einfach nur glücklich war, zu sehen, dass seine Spieler jetzt da einfach Zeit haben, in Ruhe mitten in der Slowakei mit ihren Leuten zu sprechen und da eben auch diese sozialen Kontakte zu pflegen, also trotz den ganzen Maßnahmen. Und in dem Fall war es, glaube ich, sogar der Sieg über die englische Mannschaft in der Gruppenphase. Jetzt habe ich noch eine Frage an euch beide. Wir sind jetzt beim Themenblock schon Haltung und Menschlichkeit. Was bedeutet für euch Teammedizin ganz konkret im Alltag?
Wir gucken uns gegenseitig an.
Bitte.
Du wolltest den Anfang machen.
Nee.
Also bitte wiederhol nochmal die Frage im Detail. Was bedeutet für uns Teammedizin
ganz konkret im Alltag? Also nicht nur beim Sportler, sondern allgemein.
Also wenn ich den Anfang machen darf, dann ist das ganz genauso. Ein Sportler ist ein Mensch wie jeder andere auch, sagen wir es mal so, wie es ist. Das heißt für uns im Umkehrschluss, auch wenn natürlich die Sportler immer sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, jeder andere Patient, und das gilt sicherlich für den Orthopäden genauso wie für den Radiologen auch, ist genauso ein Patient und wird natürlich genauso angeguckt und auch genauso wahrgenommen. Und was bedeutet das? Naja, ich glaube, und wir haben es vorhin schon rausgearbeitet und der Marc Treft sieht es genauso, was uns heute natürlich allen in dem beruflichen Tagesgeschäft immer weiter erschwert wird, weil aus allen Richtungen für alle natürlich auch der wirtschaftliche Druck immer größer wird, ist, wenn man die Möglichkeit hat, einen Schritt zurück zu machen und sich zu überlegen, was ist das Beste für unseren Patienten, genau das, dass wir mit ihm und mit dem anderen Arzt gemeinsam drüber sprechen. Und deswegen müsste es eigentlich in einer idealen Welt so sein, dass man sich stets untereinander austauschen kann, dass die anfordernde Disziplin dem Diagnostiker, wenn ich jetzt mal von meiner Seite sprechen darf, auch genau mitteilt, das und das möchte ich von dir wissen und übrigens, ich glaube, das und das könnte er haben. und dass genauso der Diagnostiker die Chance hat, den Anfordernden danach im Gespräch mit dem Patienten anzurufen, zu sagen, du hör mal, wir haben dies und das gefunden und das passt zu dem oder es passt eben nicht, vielleicht könnte es auch das sein. Das würde sich, glaube ich, jeder wünschen, dass man das immer mit jedem Patienten so machen kann.
Ja, also ich sehe das ganz genauso und ich glaube, das ist auch etwas, was ich aus dem Profisport oder daraus eben mitgenommen habe, dieses Arbeiten im Team. Und ich glaube, und das ist jetzt nicht dahingesagt, sondern das kann ich an meinen Chats sicherlich belegen. Das Wichtigste ist wirklich die Zeit zu haben, wirklich jeden, den man schickt, und ich versuche es wirklich zu machen, und meistens gelingt es uns, glaube ich, auch ganz gut, mit einer kurzen Sprachnachricht zu übergeben, was hat der, was würde ich gerne sehen, was ist mein Verdacht, dass einfach jemand, der sich so toll auskennt wie der Marc Regier, trotzdem schon so ein bisschen Gedanken gemacht hat und schon ein bisschen voreingestellt ist, auf was für Bilder er da trifft, weil das aus meiner Sicht erstens Sinn macht, zweitens das Vertrauen und auch die Kommunikation verbessert und drittens natürlich auch die Sichtweise, wie gehe ich damit um und auch wie lerne ich daran und wie sieht sowas vielleicht aus, besser eben mitbekommt, weil eben heutzutage, und da gebe ich dir komplett recht, heutzutage eben die meisten Diagnostiker eben nur Diagnostik machen und gar nicht mehr den Patienten groß sehen, sondern nur zum Schluss im besten Falle mit ihm noch kurz sprechen. Und diese Radiologen, die vielleicht tatsächlich mal anfassen oder mal nachfragen, einfach ein viel besseres Gespür und Verständnis haben, wenn sie wissen, das und das ist passiert. Und da bin ich extrem dankbar und das wird bei jedem Patienten, egal ob Spieler oder Hausfrau, sage ich jetzt mal ganz übertrieben, versuchen wir das trotzdem gemeinsam so zu machen und ich glaube, das gelingt uns auch ganz gut.
Ich hoffe. Also, das ist ja, gilt ja für die anderen Fachdisziplinen genauso. Wenn denn der Rheumatologe bloß immer wüsste, was der Dermatologe und der andere Internist gesagt haben, wenn es da die Möglichkeit gäbe, mehr zu kommunizieren, das ist wirklich das, worüber wir, glaube ich, aber ich meine, wir Ärzte sind ja auch alle nicht so, dass wir nicht miteinander sprechen wollen, sondern vielen gelingt es halt einfach zeitlich auch nicht, weil die Dränge und die Zeit für jeden Patienten zu kurz ist. Und das ist was, wo man schauen muss, dass man sich im Idealfall für den Patienten die Zeit rauszunehmen versucht, die er eigentlich braucht, egal welcher Fachrichtung man angehört.
Das habt ihr sehr, sehr gut beschrieben. Deswegen kann ich gleich in den nächsten Block reingehen. Wir gehen mal so ein bisschen in den Moment rein. EM-Moment und Ausblick. Marc, ganz kurz, ganz knapp, was war für dich der emotionalste oder prägendste Moment der U21-EM als Arzt?
Boah, da sind wirklich viele Momente. Die prägendsten Momente für mich, ganz kurz gesagt, sind tatsächlich immer das Gemeinsame nach dem Spiel, wenn man gewonnen hat, wie sich das komplette Team zusammen unfassbar freut, wie wir am Abend, wenn wir wieder zurückkommen, gemeinsam essen. Essen ist auch ein großer Faktor, wo wir dann auch belohnt werden durch unseren Koch und wo wir einfach wirklich gemeinsam, jeder für sich froh ist, mit dem anderen zusammengearbeitet zu haben. Und da ist nicht nur der Spieler und nicht nur der Arzt und nicht nur der Trainer, da ist der Busfahrer, da ist der Mediengestalter, da ist der Teammanager, da sind wirklich alle dabei, der Koch, die alle an einem Strang ziehen. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, als U21, für die kann ich sprechen, wirklich ausmacht. Und das ist einfach total authentisch und das ist schön und jeder freut sich für den anderen.
Ich kann dazu noch eins reinwerfen, Marc. Euer Mediengestalter hat uns verraten, keiner geht hier ohne Übergewicht raus nach der EM. Das finde ich interessant. Man sieht ja auch, umso erfolgreicher so eine EM läuft anscheinend, umso mehr Kilos kommen dann auch drauf. Und der Koch war wohl sensationell. Marc Regier, du hast vor kurzem ein Foto geteilt, das dich mit einem der heutigen Basketball-Europameister und auch schon Weltmeister zeigt. Wie fühlt es sich an, solche Karrieren diagnostisch zu begleiten und später den Erfolg zu sehen?
Ja, Da freue ich mich auch sehr, dass du das fragst, weil das ist natürlich das, was mich auch antreibt, was mir so unglaublich gefällt, wenn man Sportler auch schon in jungen Jahren begleiten kann, die vielleicht noch gar nicht so spektakulär im Rampenlicht stehen und dann später was Tolles erreichen. Das wird dem Marc Trefz genauso gehen, wenn er bei der U21 ist. Man hat ja auch eine emotionale Verbundenheit mit den Leuten und wenn dann später da sowas Großes draus wird, dann freut man sich für die auch unglaublich mit. Ich muss aber hinzufügen, das Foto, ich nehme an, du meinst das mit dem Easy Bonga, das ist tatsächlich gestern früh entstanden.
Ach, okay.
Ja, ja. Gestern oder vorgestern, was hat ihr? Das ist vorgestern früh entstanden. Und am Abend vorher habe ich das Finale natürlich, wie ihr alle auch, im Fernsehen geschaut und wusste aber schon, dass er kommen würde, weil er wiederum für einen Verein spielt, der jetzt nicht in Deutschland ist und dann das kurze Break zwischendurch genutzt hat, um ein, zwei Stellen, die ihn schmerzen, nochmal anzuschauen. Aber ob nun kleiner Sportler oder großer Sportler, und das ist, glaube ich, so ein zentraler Motivationspunkt von all denen, die sich irgendwie mit Sportmedizin beschäftigen. Man verbindet sich auch mit denen und im Idealfall bleibt man eben auch im Kontakt und begleitet die so auch über die Zeit. Und häufig, Marc, das wirst du auch bestätigen, ist man dann irgendwie so der Ansprechpartner für den erweiterten Familienkreis, wo dann der Cousin zweiten Grades irgendwie auch noch was hat und dann macht man das halt auch und irgendwie so ein bisschen freundschaftlich wird das auch und dann freue ich mich für diejenigen und in dem Fall für den Isaac Bonga sehr, wenn sowas dabei rauskommt, klar.
Ihr habt das auf jeden Fall gut hingebracht, weil die Feierlichkeiten gingen ja wohl eine ganze Nacht und auch über die Nacht hinaus noch weiter. Also Augenringe waren da nicht zu sehen. Jetzt habe ich noch eine Frage an euch beiden. Was soll sich systematisch verändern, damit Sportmedizin und Diagnostik im Leistungssport noch besser funktionieren?
Okay. Marc schaut zu mir und sagt, gib ab. Das ist natürlich eine schwierige Frage. Also ich, auch da kann ich wieder nur persönlich antworten. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, weil einfach der interdisziplinäre Austausch mittlerweile immer besser funktioniert, weil alle den Sport lieben und alle versuchen sozusagen für den Spieler, die Spielerin, wen auch immer, den Athleten, das Beste zu wollen. Was ich mir persönlich manchmal wünschen würde, wäre ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen weniger medialer Druck. Und da muss man schon sagen, dass das mit den Medien manchmal nicht ganz so einfach ist. Also man ist noch nicht mal vom Feld runter, dann steht schon in irgendeiner bekannten Zeitung irgendwas drin, was eventuell sein könnte oder wie auch immer. Und das war ja schon von vornherein klar. Und das macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Nicht nur unbedingt einfacher für mich oder für den Trainer, sondern natürlich vor allem auch für den Athleten an sich, wie er dann performt, weil das natürlich auch Auswirkungen auf das Weitere hat. Deswegen würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Verständnis einfordern, ein bisschen mehr Zeit, den Luxus, den man vielleicht früher hatte, der ganz, ganz großen Sportmediziner zu sagen, weißt du was, wir schlafen jetzt mal eine Nacht drüber und gucken erstmal, wie sich das entwickelt, um ein besseres Gefühl zu haben. Der ist heutzutage bei diesem großen Druck und natürlich auch bei den Möglichkeiten, die man hat, immer größer. Und mittlerweile ist es ja fast schon der Alltag, dass wenn ein Spieler sich irgendwie verletzt, ich spreche jetzt wieder vom Fußball, dass noch sofort, egal wo man ist im Ausland, meinetwegen noch um 1.30 Uhr sofort irgendwie ein MRT irgendwie gefahren wird, so nach dem Motto, die warten jetzt alle auf uns und dann muss das jetzt auch alles im Prinzip passieren, weil der Druck so groß ist und weil die Medien das wissen wollen und so. Und das finde ich manchmal tatsächlich echt ein bisschen schwierig, weil vielleicht ist es jetzt ein bisschen ketzerisch oder vielleicht lehne ich mich da zu weit aus dem Fenster, aber macht es wirklich einen Riesenunterschied, ob ich um 1.30 Uhr das weiß oder am nächsten Tag um 9 Uhr? Also mit ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Verständnis vielleicht auch, dass man nicht sofort immer alles gleich wissen muss und sofort weiß, in 16,5 Tagen steht er wieder da, sondern vielleicht auch mal ein bisschen einen Spielraum zu haben, zu agieren und zu sagen, lass uns erstmal gucken, wie das funktioniert. Und manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es halt auch nicht. Das würde ich mir letztendlich wünschen.
Das das ist auch so ein bisschen wie mit den Geistern, die ich rief, oder? Weil noch vor 15 Jahren war das ja gar nicht so, dass du immer sofort alles überprüfen konntest und gucken konntest. Und dann kamen eben unsere Möglichkeiten dazu und wir alle haben es dann immer gleich sofort gemacht. Man hat sich natürlich auch abgehoben und den besonders guten Service gemacht. Und jetzt stehen wir da und da kommen wir auch nicht mehr so richtig raus. Da hast du natürlich völlig recht. Ich glaube, wenn du so deine Frage nochmal auch aufzugreifen, so das Fachliche meinst, du hast es auch schon gesagt, Marc, dann tut sich da echt einiges oder hat sich einiges getan. Und wenn man mal so guckt, DFB, UEFA, da gibt es ja auch richtig tolle Tagungen mittlerweile, wo eben wirklich verschiedene Fachrichtungen auch berücksichtigt und eingeladen werden und wo man das alte Problem der Ärzte, man spricht übereinander, aber nicht miteinander, wo man das tatsächlich, finde ich, echt ganz gut gebahnt hat. Und gerade beim DFB, aber eben auch bei der UEFA gibt es da tolle Programme, muss man sagen, wo auch die jungen Leute, wenn die sich dafür interessieren, wirklich frühzeitig eigentlich dran teilhaben können und netzwerken können.
Das stimmt. Und eine Sache vielleicht noch, die mir gerade einfällt, die sich ja auch wirklich positiv entwickelt hat, weil du jetzt von Zeitdruck gesprochen hast und ich hatte ja den Fall geschildert mit dieser Concussion, ne? Mittlerweile ist es in der Premier League ja so, dass jetzt Concussion im Prinzip angeht, dass es extra Wechsel dafür gibt, dass es längere Zeit gibt, um das wirklich zu eruieren, ist es eine Concussion oder nicht, und dass es mittlerweile extra Ärzte gibt, die sozusagen das dann bestimmen und eben nicht der Mannschaftsarzt sozusagen so ein bisschen in die Bredouille kommt, ich möchte dem Spieler gerecht werden und wenn ich jetzt sage, hör zu, nee, du darfst nicht spielen, der sagt so, ich will aber spielen und du musst dann gegen den entscheiden, dass dieser Druck abgenommen wird und dass ein Dritter, der völlig unbedarft da rangehen kann, eben dem nicht dem Trainer, dem Verein oder irgendjemanden berufen ist, sondern einfach sagen kann, ich habe das objektiv gemacht, aus meiner Sicht kann der spielen oder aus meiner Sicht kann der nicht spielen und dann ist es auch unüberstoßbar, egal ob man das gut oder schlecht findet. Das ist sicherlich eine Entwicklung, die auch sehr, sehr positiv zu sehen ist und die auch dann einen gewissen Druck auch von uns sicherlich wegnimmt.
Auf jeden Fall. Mittlerweile gibt es ja auch schon die Regelungen, dass dann die Spieler, glaube ich, in einem gewissen Zeitraum gar nicht bei Kopfverletzungen spielen oder eingesetzt werden dürfen. Finde ich auch richtig. Macht das Ganze auch sinnvoll. Und wenn man sich überlegt, was so alles in den letzten Jahren passiert ist, ist es auch, glaube ich, für euch als Mediziner eine kleine Unterstützung, da ein bisschen mehr Ruhe auch reinzubringen in das Ganze. Jetzt habt ihr gerade schon mal erzählt von Nachwuchs. Was würdet ihr denn Nachwuchsmedizinerinnen oder Medizinern mitgeben, die in den Spitzensport oder in die Sportdiagnostik wollen?
Ich darf die Frage beantworten. Das schließt sich so ein bisschen an. Ich glaube, du hast mir so eine ähnliche Frage vorhin auch gestellt. Und ich weiß gar nicht, ob ich in der Position bin, dass ich schon sagen darf, Mensch, aus meinem reichhaltigen Erfahrungsschatz würde ich euch dieses und jenes raten. Ich glaube, da bin ich noch gar nicht oder vielleicht komme ich da auch gar nie hin. Aber ich glaube, das Erste muss man gar nicht raten, sondern das ist das absolute Grundinteresse und der Wille, da Fuß zu fassen. Man muss sportbegeistert sein. Das ist natürlich ohnehin Voraussetzung Nummer eins. Und man muss auch eine gewisse Leidensfähigkeit haben und ich glaube, die privaten Interessen auch häufig zurückstellen, weil Zeiten spielen einfach keine Rolle und das muss einem klar sein. Wenn man nicht familiär oder privat so aufgestellt ist, dass da vollstes Verständnis herrscht, dann ist das vielleicht auch gar nicht die allerbeste Idee, denn das ist halt einfach was häufig auch, wenn man gerade schon was anderes geplant hat, dazwischen grätscht und einen eben von dem Geplanten ablenkt. Aber wenn ich aus meiner bescheidenen Position heraus was raten darf, dann natürlich machen, weil ich lieb's und ich find's super. Und ich glaube, wiederhole ich mich, aber wir haben es die ganze Zeit schon gesagt, wenn ich das für die Diagnostiker sagen darf, traut euch und redet miteinander. Aber was ich auch wirklich dann betonen möchte an der Stelle, und das ist auch etwas, was mir wichtig ist, am Ende darf man auch nicht dazu neigen, sich zu überschätzen. Denn wenn man dann da sitzt und mit dem Patienten gesprochen hat, dann heißt es noch nicht, dass man die therapeutische Konsequenz besser durchschaut als der Orthopäde, der nachher nämlich mit dem Patienten zusammensitzt. Und deswegen wäre der wichtigste Rat, sei neugierig und sprich mit den Leuten. Aber schreib nachher nicht einfach drunter und du musst operiert werden, sondern gib die Info weiter, Mensch, da ist ein Meniskusriss, und frag deinen Orthopäden, was man am besten tut.
Also mir geht's genauso. Ich würde auch jedem raten, der interessiert ist, sportmedizinische Betreuung zu machen. Und ich habe ja auch nicht beim DFB angefangen, sondern du weißt, wo ich angefangen habe, in der niedrigsten Klasse. Und ich muss sagen, wenn da die beiden Dorfvereine miteinander gegeneinander gespielt haben, da waren die Reden in der Kabine und der Mut und der Wille. Also da habe ich gedacht, jetzt geht's hier zu Ende. Also insofern ist da schon echt sehr, sehr viel dran. Kann ich nur sagen, auf jeden Fall machen. Es ist großartig, es macht viel Spaß. Aber, und das ist das Aber, man muss wissen, worauf man sich einlässt, weil es nur funktioniert, wenn man es wirklich mit Herzblut macht. Und das ist eben nicht nur toll, dazustehen und Vize-Europameister zu sein. Oder ich hatte ja schon mal das Glück, 2021 mit Stefan Kunz Europameister zu werden, leider ohne jegliche Zuschauer, sondern während Corona in dem stillen Stadion, was trotzdem großartig ist, oder bei den Olympischen Spielen zu sein, wo ich jetzt noch geflasht bin, weil das einfach ein ganz, ganz großer Moment für mich war, das machen zu dürfen. Das ist ein ganz, ganz großes Privileg, aber es erfordert Zeit und man muss sich das auch leisten können und wollen, zeitlich, familiär, vielleicht auch, wenn man eine Praxis hat, die dann zuzumachen und auch dann vielleicht auch den einen oder anderen Patienten dadurch zu verlieren, weil man eben nicht da ist, weil es ist zwar schön, dass er einen dann vielleicht aufs Feld oder laufen sieht, aber wenn er ihn jetzt braucht, dann ist er halt nicht da. Das ist auch nicht immer einfach und das muss man schon auch ganz klar sagen. Und ich glaube, jeder, der, wenn er gefragt wird von einem großen Verein oder vielleicht von einer Nationalmannschaft, möchtest du das übernehmen, der nicht zumindest 10 Sekunden nachdenkt, mache ich das jetzt wirklich? Was bedeutet das für mich? Sieht es vielleicht nicht so realistisch, wie es dann ist.
Definitiv. Marc, wir können es ja, glaube ich, verraten. Du hast tatsächlicherweise als damals als ganz, ganz junger Arzt für einen Münchner Hintertupfinger Verein im letzten Erdloch dich bereit erklärt, als Mannschaftsarzt da ab und zu mal zu den Spielen zu kommen, die Jungs an die Hand zu nehmen. Ich bin dir nach wie vor sehr, sehr dankbar darüber. Da sieht man nämlich auch die kleinen Vereine brauchen halt mal medizinische Unterstützung und ja, jetzt bist du U21 Nationalmannschaftsarzt.
Wollen wir jetzt auch sagen, welcher Verein das war? Also ich bin jetzt neugierig.
Es war tatsächlich ein Verein, den es jetzt so in der Art und Weise, also aus Fußballverein nicht mehr gibt. Das war der SC Freimann München. Tatsächlicherweise zu dem Zeitpunkt wurde gerade die Allianz Arena gebaut und der Verein ist tatsächlich die letzte Spielstätte vor der Allianz Arena damals gewesen.
Was übrigens großartig war zum Parken, wenn man dann, darf man nicht laut sagen, aber wenn man dann mit dem Auto da hingekommen ist, aber nicht in das Parkhaus rein wollte, gab es die Möglichkeit, dort zu parken und entspannt hinzulaufen. Das war ein großes Plus. Aber wie ich schon sagte, der Flo war da auch aktiv und überabend auch mit dabei. Die Intensität und der Wille und der Mut und die Freude, wenn zwei unterklassige Teams gegeneinander das Spiel und dann gewinnen, also das tut auch einem Jubel bei einer Europameisterschaft keinen Abbruch, muss man wirklich sagen, und ist auch spannend letztendlich zu sehen und war eine schöne Erfahrung.
Aber wir haben doch gar nicht genug gewürdigt, dass du auch mit Stefan Kunz zusammengearbeitet hast, der Sportvorstand eines hervorragenden Fußballvereins aus dem Norden Deutschlands. Aber
das werden wir jetzt mal nicht so laut sagen, weil da sitzt du mit der St. Pauli-Fan.
Was ist das? Das kenne ich nicht.
Jetzt habe ich noch am Ende eine Abschlussfrage für euch. Was habt ihr voneinander gelernt im Laufe eurer Zusammenarbeit?
Boah, da ganz im Schluss kommt dann so eine Knallerfrage, ne? Was haben wir voneinander gelernt? Also, ich kann jetzt auch wieder nur von mir sprechen. Mittlerweile ist diese Zusammenarbeit mehr als nur ein fachlicher Austausch, sondern, also ich kann von meiner Seite sagen, dass da auch wirklich eine Freundschaft entstanden ist, weil ich den Marc nicht nur fachlich unglaublich schätze, sondern weil einfach es immer und zu jeder Tages- und Nachtzeit, wenn es notwendig ist, Hilfe da ist und eine ehrliche Meinung da ist und eine Wertschätzung da ist und auch manchmal, was auch gut ist, eine kritische Rückmeldung da ist und man, glaube ich, auf so einer Ebene miteinander sprechen und agieren kann, die einfach besonders ist. Und dafür bin ich persönlich unglaublich dankbar und froh und bin sehr froh, dass er damals den Schritt gegangen ist und in die Praxis gekommen ist und sich vorgestellt hat.
Ich bin jetzt echt unter Druck, weil ich weiß gar nicht, wie ich es besser zusammenfassen soll, als der Max gerade gesagt hat. Aber ich gebe das Ganze natürlich genauso zurück. Und meine, es ist ja wie immer, man kann nicht mit 100 Leuten zusammenarbeiten oder beste Freunde sein. Und wenn dann zusammenarbeiten und Freunde sein auch noch sich überschneidet, dann werden es immer weniger. Und ich glaube, wir haben recht schnell gemerkt, dass wir das ganz gut und gerne zusammen machen und dass wir uns vor allem beide auch gerne um die Leute kümmern, die da so vor uns sitzen. Und das kann ich nur als großes Kompliment zurückgeben.
Jetzt muss ich sagen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr heute Gast wart bei uns. Für ein Gespräch, das nicht nur fachlich, sondern vor allem sehr, sehr menschlich war. Medizin mit Haltung, mit Weitblick und einer echten Teamdynamik. Und ganz persönlich freue ich mich darüber, weil es einfach zeigt, wie wertvoll interdisziplinäre Zusammenarbeit sein kann. Vielen Dank, dass ihr Gast bei uns im Podcast wart.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, dass wir da sein durften. Dankeschön.
Sportmedizin und Radiologie. Zwei Disziplinen, die oft im Hintergrund arbeiten, aber wenn es drauf ankommt, machen sie den Unterschied. Ob am Spielfeldrand oder in der Praxis, die Entscheidung, ob jemand spielen kann oder eben nicht, ist nie leicht. Und doch, es geht dabei um mehr als nur Muskeln, Sehnen oder Gelenke. Es geht um Vertrauen, um Kommunikation und darum, Menschen nicht nur medizinisch, sondern auch menschlich zu begleiten. Wir hoffen, dass euch diese Folge gezeigt hat, wie viel Tiefe, Verantwortung und Teamarbeit in moderner Medizin steckt und wie stark sie ist, wenn sie Hand in Hand funktioniert. Danke, dass ihr dabei wart.
Das war Zwischen Visite und Vision – Medizin im Gespräch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du unseren Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und natürlich wieder reinhörst. Hier sprechen wir mit Menschen, die Medizin leben. Über Herausforderungen, Chancen und das, was wirklich zählt. Vertrauen, Wissen und der Blick nach vorn. Du findest uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf Instagram unter @zwischenvisiteundvision, wo wir dir spannende Einblicke und Updates zu den kommenden Folgen bieten. Noch näher dran bist du über unseren WhatsApp-Kanal. Oder du schreibst uns einfach direkt an kontakt@zwischenvisiteundvision.com mit deinen Fragen, Themenwünschen oder Anregungen. Bleib gesund, neugierig und offen für neue Perspektiven. Dein Podcast-Team Zwischen Visite und Vision – Medizin im Gespräch.